NDR Info. Themen des Tages.
In politisch fordernden Zeiten navigieren wir heute Abend wieder gemeinsam durch die wichtigsten Themen. Willkommen, ich bin Nina Zimmermann. Heute ist der 30. Januar. Heute ist zum einen der Tag danach, nachdem die Union zusammen mit der AfD eine Mehrheit im Bundestag erzielt hat. Bei einem Antrag, der wenig politische Wirkmacht hatte, dafür aber umso mehr politische Sprengkraft. Und es ist auch der Tag davor, bevor morgen beim Gesetz der CDU-CSU für eine schärfere Migrationspolitik die AfD erneut die Mehrheit ermöglichen könnte. Wie kann es so nach der Wahl überhaupt weitergehen, wenn gerade so viel Porzellan zerschlagen wird? Und wie wirken sich diese Tage auf den Wahlkampf selbst aus? Wer profitiert vielleicht auch? Wer verrechnet sich bei diesem politischen Poker? Unser Thema gleich. Wir schauen aber natürlich auch auf die Freilassung weiterer israelischer Geiseln durch die Hamas, auf die chaotischen Szenen heute und wie Israel auf diese Machtinszenierung der Terrororganisation reagiert. Einen schönen guten Abend und los geht's. Die AfD frohlockte gestern, um diese Zeit lag sich in den Armen. Sozialdemokraten und Grüne waren erst in Schockstarre, wurden dann aber zunehmend wütend auf den Tabubruch, wie es hieß, den sie im Bundestag erlebt hatten. Und die Union? Die hat für ihre Migrationspolitik eine Mehrheit, aber eine, die sie erklärtermaßen nicht wollte und auch nicht wieder will. Ich habe unseren Berlin-Korrespondenten Markus Ambale gesprochen und gefragt, wie will Merz, der CDU-Chef, nach der Wahl einen Koalitionspartner bei SPD und Grünen noch finden? Also mir fehlt zumindest da die Fantasie. Die Reaktionen heute sind ja auch deutlich.
Ja, die Reaktionen sind wirklich deutlich und ich glaube, das lässt sich auch nicht so ganz mit anderen Wahlkämpfen vergleichen, wo ja auch alle erstmal aufeinander losgehen und dann vielleicht nach der Wahl plötzlich doch Koalitionen bilden, weil der Ton hier ein anderer ist und weil es einfach um eine sehr große, ja geradezu historische Sache geht, nämlich die Frage, wie hältst du es mit der AfD und kann ich mich auf dein Wort verlassen? Das ist ja quasi das, was die SPD Friedrich Merz vorwirft, dass man sich eben nicht auf ihn verlassen könne und da geht es dann am Ende auch um, ja, ich sag mal, Charakterfragen. Und bei SPD und Grünen hört man da viel, meinem Eindruck nach, auch wirklich ehrliche Enttäuschung, ehrliches Entsetzen. Und mit dieser Person Friedrich Merz dann in ein paar Wochen vielleicht an einem Tisch zu sitzen, zu gucken, ob man zusammenarbeitet, das wird extrem schwer. Trotzdem sagen SPD und Grüne, die wahrscheinlichsten, mit denen Gespräche stattfinden müssten, beide, sie wollen natürlich demokratische Parteien weiter als Partner an ihrer Seite sehen, auch eben CDU und CSU.
Ja, da hat sich heute aber auch noch die Ex-Kanzlerin eingeschaltet. Angela Merkel, die wählt sorgfältig aus, wann sie sich äußert. Aber jetzt hat sie sich geäußert und ein bisschen bleibt sie so die Nemesis, die Göttin des gerechten Zorns für Merz, denn sie kritisiert ihn deutlichst. Sie nennt es falsch, was er da gemacht hat gestern. Sie mahnt, dass die demokratischen Parteien genau jetzt über ihre parteipolitischen Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen. Also im Grunde wie die Grünen und die SPD das ja auch skizzieren und du gerade gesagt hast. Was macht das mit der Union, Markus, mit dem Rückhalt für Merz?
Also wenn ich mir zuerst mal die Unionsfraktionen angucke, die CDU und CSU-Abgeordneten, da hört man quasi keinen öffentlichen Zuspruch oder Zustimmung zu Merkel. Da stehen wirklich alle hinter Friedrich Merz, die sich öffentlich äußern zumindest. Das hat bestimmt damit zu tun, dass niemand den Kanzlerkandidaten beschädigen will, jetzt so 3 Wochen vor der Wahl. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Zeiten wirklich andere sind und Merkel und Merz, das war ja nie ein gutes Verhältnis, dass sie jetzt inhaltlich das anders sieht, ist das eine, dass sie auch dieses Vorgehen von Merz eben ihn als Staatsmann quasi in Frage stellt, indirekt mit dem, was sie sagt. Das wird sicherlich auch einige nachdenklich machen. Ich sehe da jetzt aber keine Absetzbewegung von Friedrich Merz.
Jetzt haben wir noch gut 3,5 Wochen Wahlkampf. Die SPD, die schien ja so ein bisschen zementiert auf diese roundabout 15% bei den Umfragen, obwohl man inhaltlich den Mindestlohn hatte, eine sichere Rente, Friedenspolitik, also es hätte vielleicht auch mehr sein können. Aber was macht das jetzt alles gerade mit oder für die Sozialdemokraten? Könnte das so ein Momentum werden?
Das hoffen sie zumindest und sie setzen darauf und sie haben die ersten Wahlplakate auch schon umgetextet, wo man quasi eine Merkel-Vergangenheit, eine Merz-Zukunft gegeneinander stellt und dann zeigen will, dass man quasi mit Merz sicherlich keine Politik machen könnte. Ich habe Plakate und Sprüche gesehen, wo es heißt Mitte statt Merz, weil man eben gerade diese Tatsache, dass er jetzt mit einer AfD-Mehrheit diesen Antrag gestern durchgebracht hat, ihm weiter vorhalten wird. Vom Bundeskanzler Scholz ganz klar auch, dass er sagt, wer soll denn ausschließen, dass Merz am Ende nicht doch auch mit der AfD zusammenarbeitet, obwohl er es bislang ausschließt. Vielleicht würde er auch da ja umkippen. Das ist die SPD-Sicht.
Das gestern, das waren Entschließungsanträge. Im Grunde mit einer Nullwirkung, also einer politischen Nullwirkung. Anders das Gesetz morgen, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Union. Die SPD appelliert ja, es nicht einzubringen. Was erwartest du? Jubelt am Ende die AfD morgen wieder?
Es sieht viel so aus, dass es morgen eine ähnliche Situation gibt. Ich weiß nicht, ob sich Friedrich Merz noch rhetorisch was anderes überlegt, dass man da nochmal irgendeine Distanzierung reinbringt. Denn er will ja in jeder seiner Äußerungen klarmachen, dass die Union sich abgrenzt von der AfD, dass man auf keinen Fall mit ihr wirklich zusammenarbeiten oder gar eine Koalition bilden will. Aber ja, morgen bei diesem Gesetzesentwurf im Bundestag könnte es ähnliche Situationen geben, wenn es dann wieder auf diese Art eine Mehrheit gibt. Man muss dazu sagen, auch das, obwohl es ein Gesetz ist, wird am Ende in der Realität nicht viel ändern. Denn damit das Gesetz wirklich in Kraft tritt, da geht es ja darum, ein paar eher gar nicht so zentrale Regelungen der Einwanderungspolitik zu verschärfen. Zum Beispiel bestimmten Schutzberechtigten den Familiennachzug nicht mehr möglich zu machen. Selbst wenn das morgen im Bundestag durchgeht, würde es wohl nicht mehr in Kraft treten, weil auch der Bundesrat noch beteiligt werden müsste. Und das klappt alles bis zur Bundestagswahl sicher nicht.
Pikanterweise, so will es die Tagesordnung im Bundestag, steht da heute noch die Debatte über ein mögliches AfD-Verbot an. Debattiert wird konkret über zwei Anträge. Einer davon hat der CDU-Politiker und ehemalige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz ja auf den Weg gebracht. Also, wie geht das zusammen? Stellen sich da heute auch jene hinter ein Verbot, die AfD-Unterstützung gestern in Kauf genommen haben?
Ein paar könnten das sein. Marco Wanderwitz selber, der dieses Verfahren, diesen Antrag auf den Weg gebracht hat, der ist nochmal ein Spezialfall. Der hat sich gestern auch an dieser Abstimmung gar nicht beteiligt. Insgesamt sind das ja einzelne Abgeordnete verschiedener Fraktionen, die gemeinsam eben dafür plädieren, ein Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. Das müsste am Ende ja dann das Verfassungsgericht entscheiden, ob die Partei möglicherweise verboten wird. Also ein ganz langer Weg. Das wäre nur der erste Schritt. Die Union wird das aber sogar nutzen, um nochmal, glaube ich, sich von der AfD abzugrenzen. Denn bei aller gemeinsamen Mehrheitsbildung gestern ist heute der Ton immer noch so, dass alle aus der Union, die sich äußern, sagen, die AfD ist eine Partei, die sich gegen die Demokratie, gegen Europa, gegen die Wirtschaft letztendlich richte. Also das sind schon viele Argumente, die wir heute auch nochmal hören wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen schizophren, aber es ist schon auch ein großer Teil dieser Symbolik, auch dieser Woche, wo wir vom Holocaust gedenken, über Debatten über ein AfD-Verbot bis zu einer Mehrheitsfindung mit der AfD alles haben. Also das ist auch eine Zuspitzung dieses Wahlkampfes. Die hätte man wahrscheinlich vor einer Woche auch noch nicht für möglich gehalten.
Soweit aus dem Hauptstadtstudio Markus Sambale. Also CDU, CSU und FDP stimmen im Bundestag zusammen mit der in großen Teilen rechtsextremistischen AfD für die asylpolitischen Vorschläge von Friedrich Merz. Dazu jetzt ein Kommentar aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe von Max Bauer. Er ist der Meinung, Merz spricht mittlerweile eine Sprache, die auch ein zweifelhaftes Rechtsverständnis offenbart.
NDR Info. Die Meinung.
Das Richtige wird nicht dadurch falsch, dass es der Falsche richtig findet. Unsere Asylpolitik ist richtig, auch wenn die falschen Freunde von der AfD sie richtig finden. Mit diesem Falsch-Richtig-Schema rechtfertigt die Union, dass sie gemeinsam mit der rechtsradikalen AfD für ihre Asylpläne gestimmt hat. Die Union sucht also, was der moderne Mensch immer sucht: das richtige Leben im Falschen. Und leider ist es wie so oft: wer das Falsche und das Richtige zu sehr vermengt, macht es am Ende doppelt falsch. Falsch und ein klarer demokratischer Tabubruch ist es, dass die Union ihre Pläne auch mit den Stimmen der AfD umsetzen will. Hinterhältig falsch ist es, dass sie die Existenz einer rechtsradikalen Partei im Bundestag dafür nutzt, die anderen Parteien unter Druck zu setzen. Damit stellt sie den Wahlkampf über demokratische Werte und versteigt sich in eine Strategie der Kompromisslosigkeit, die bisher das Markenzeichen von Trump, Orbán und Co. ist. Falsch ist es aber nicht nur, andere politisch zu erpressen und rechtsradikale Verfassungsfeinde salonfähig zu machen. Falsch ist vor allem das, was Friedrich Merz inhaltlich fordert, und falsch ist seine Sprache. Denn sein Vorschlag, die deutschen Grenzen dicht zu machen und Geflüchtete ohne Prüfung einfach zurückzuschicken, verletzt deutsches, europäisches und internationales Recht. Es ist ein Grundgedanke des Flüchtlingsrechts, dass jeder, der an eine europäische Grenze kommt, ein Recht darauf hat, dass sein Fall zumindest geprüft wird. Geprüft, ob ein anderer Staat im Dublin-System zuständig ist. Geprüft, ob bei einer Zurückweisung eventuell Menschenrechtsverletzungen drohen. Das Asylrecht ist ein Recht für den Einzelfall. Der Einzelne, der vor Verhältnissen flieht, die ihn als Menschen gefährden, dieser Einzelne hat Rechte. Und es ist vor allem die Sprache von Friedrich Merz, die zeigt, dass seine Politik dieses Grundverständnis angreift. Die Geflüchteten werden hier statt zur Rechtsperson zur Masse, die abgewehrt werden muss mit einem Zustrombegrenzungsgesetz. Kompromisse, die seien bei diesen Themen nicht mehr möglich und überhaupt sei das, was im Monat abgeschoben wird, in 3 Tagen wieder da. Aha, das, was da abgeschoben wird, sagt Merz und meint wohlgemerkt Menschen. Mit einer solchen kompromisslosen Sprache der Entmenschlichung hat auch die AfD angefangen. Die Frage ist nun, was steckt hinter diesem gefährlichen Sprachspiel? Ist Friedrich Merz einfach der Trump-Aktivismus zu Kopf gestiegen, nach dem Motto, das will ich auch mal mit einem Federstrich die Probleme einer Nation lösen, ganz egal, wie blatt und unseriös die eigenen Rezepte sind? Oder besteht die Gefahr, dass aus der gemeinsamen inhumanen Sprache gleiche Taten folgen, nicht nur einmal, sondern öfter? Denn die Zustimmung der Falschen von der AfD ist ja scheinbar kein Problem mehr, wenn man die gleiche militant kompromisslose Sprache spricht. Das jedoch ist nicht nur doppelt falsch, sondern doppelt gefährlich für die Demokratie. Denn wir haben es dann nicht mehr nur mit rechtsradikalen Verfassungsfeinden zu tun, sondern mit bürgerlichen Politikern, die den Verfassungsfeinden die Demokratie ausliefern.
Soweit die Meinung von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion über die Union, die ihren Antrag zur Migration mithilfe der AfD durchgesetzt hat. Das zieht sich heute im Bundestag im Grunde durch alle Tagesordnungspunkte. Auch als dort heute Vormittag über den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung debattiert wurde. Die Regierung senkt ja ihre Prognose für 2025 deutlich ab. Nur noch 0,3%, das wäre wirklich ein Mini-Wachstum. Und neben der Migration ist die Wirtschaft ja gerade für viele bei der Bundestagswahl wichtig. Wie sehr beides zusammenspielt, das war im Parlament heute immer wieder Thema. Hans-Joachim Fiebiger.
Die gestrige Migrationsdebatte mit der gemeinsamen Abstimmung von Union, FDP und AfD beschäftigt den Bundestag weiterhin. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen fürchtet negative wirtschaftliche Konsequenzen.
Diese Entscheidung gestern wird auch ökonomisch eine schlimme Schleifspur durch Deutschland ziehen. Sie war auch ökonomisch ein Drama.
Denn Deutschland lebe als Handelsnation von offenen Grenzen, so Habeck. Ins gleiche Horn blies SPD-Chef Lars Klingbeil. Gerade angesichts der Herausforderungen durch die neue US-Regierung unter Donald Trump brauche es ein geeintes Europa, das sei nun gefährdet.
Das Zeichen, das hier gestern in diesem Parlament gesetzt wurde, ist verheerend für die Geschlossenheit in Europa.
Redner der Opposition wie CDU-Fraktionsvize Jens Spahn warfen dagegen der Bundesregierung vor, durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik die extreme Rechte erst gestärkt zu haben.
Wer Industriearbeiter um ihre Jobs fürchten lässt, stärkt die extreme Rechte. Wer dem Gerechtigkeitsempfinden im Land mit dem sogenannten Bürgergeld einen schweren Schlag versetzt, der macht die extreme Rechte stark.
Dem Wirtschaftsminister warf Spahn Versagen vor.
Sie haben, Herr Habeck, in Ihrer 3-jährigen Amtszeit Deutschland und die Deutschen ärmer gemacht als jemals ein Wirtschaftsminister zuvor. Das ist Ihre Bilanz nach 3 Jahren.
Angesichts der schrumpfenden Wirtschaftsleistung spottete live Erik Holm von der AfD an Habeck gewandt.
Vielleicht sollten Sie auch drüber nachdenken, nochmal Ihren Wahlslogan der Grünen zu ändern. Zusammen wachsen passt nicht sehr gut. Besser wäre zusammen schrumpfen.
Habeck wiederum nannte vor allem strukturelle Probleme als Ursache für die aktuelle Wirtschaftskrise. Zu lange habe Deutschland sich auf billiges Gas aus Russland und das Geschäft mit China verlassen.
Was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass wir uns neu erfinden müssen und dass wir das jetzt tun müssen. Sonst wird die Verfügungskraft der autoritären Regime und der autoritären Akteure immer größer werden.
Der Kanzlerkandidat der Grünen warb vor diesem Hintergrund für eine Lockerung der Schuldenbremse, für eine Reform des Föderalismus und die einfachere Unterstützung von Unternehmen in Europa, zum Beispiel durch Steuergutschriften für Unternehmen, die investieren. Ähnlich die Position von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, der für einen staatlichen Made-in-Germany-Bonus warb.
Wir wollen gezielt dafür sorgen, dass Investitionen, privatwirtschaftliche Investitionen in kleinen, in mittleren, in großen Unternehmen in Deutschland gefördert werden. Das kann man vom Inflation Reduction Act der USA lernen. Investitionen in Deutschland.
Dagegen setzen Union und FDP in der Wirtschaftspolitik vor allem auf geringere Steuern und Abgaben. Investitionen ließen sich nicht herbeisubventionieren, so FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.
Entfesseln wir die Kraft in diesem Land durch niedrigere Steuern, weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in die Unternehmen, dann werden wir sehen, dass Wirtschaftswachstum wieder zustande kommt.
Bei allen Unterschieden in den wirtschaftspolitischen Ansätzen einig waren sich die Parteien in einer Frage. Nach der Bundestagswahl müsse schnell für Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik gesorgt werden. Die Phase der Unsicherheit müsse so schnell wie möglich enden.
Dafür braucht man aber auch eine agile und stabile Koalition. Und das hat der Tag gestern alleine nicht leichter gemacht. In Europa beäugt man ziemlich genau, was sich hier in Deutschland gerade so tut. Guten Morgen Deutschland, welcome to the club, twitterte zum Beispiel Ungarns Regierungschef Viktor Orban heute Morgen. Er scheint entzückt davon zu sein, der Trendsetter für schärferen Kurs bei der CDU, CSU, AfD und FDP vielleicht auch zu sein, den sie jetzt in der Migrationspolitik eingeschlagen haben. Denn in den vergangenen Jahren blockierte Orban oft allein die Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union. Wenn jetzt aber das größte Mitgliedsland laut Bundestagsbeschluss sein eigenes Ding machen will, mit Grenzkontrollen, mit rigiden Zurückweisungen, bröckelt die Einigkeit in der Union jetzt? Wie es das Schicksal will, heute kamen in Warschau die 27 Innenministerinnen und Minister der EU zusammen, um über Asylrecht und nationale Alleingänge zu reden.
Es gebe viel Kritik bei den anderen EU-Staaten an der gestrigen Entscheidung in Berlin, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. So warnt beispielsweise ihr spanischer Kollege Fernando Grande Malasca vor einer Kettenreaktion runtergehender Schlagbäume. Und Luxemburgs Innenminister Leon Gloden fürchtet, dass wenn Deutschland sich für einen solchen Alleingang entscheidet, immer mehr europäische Länder sich darauf berufen und das europäische Asylsystem zusammenbrechen würde. Vor allem bei Deutschlands Nachbarn sorgen die Vorschläge der deutschen Unionsparteien für einige Irritationen. So sei es zwar prinzipiell gut für Europa, dass Deutschland in seiner Asyl- und Migrationspolitik robuster werde und auch mehr Abschiebungen durchführen wolle, meint beispielsweise der österreichische Innenminister Gerhard Karner. Aber Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, das wäre illegal und würde von Österreich genauso wie illegale Migration bekämpft werden.
Matthias Reiche über das Treffen der EU-Innenminister heute in Warschau, wo die Debatte hier in Deutschland, ein schärferer Migrationskurs, auch Thema war. Und Thema bleiben wird, auch morgen bei uns. Dann schauen wir auf das Unionsgesetz, für das die AfD erneut die Mehrheit beschaffen könnte. Fortsetzung folgt also. Nach 482 Tagen sind heute 8 Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas freigekommen. Israel und die Terrororganisation haben sich ja in einem Abkommen erstmal geeinigt, dass es zu Geiselnbefreiung kommen soll, eine Waffenruhe auch und der Rückzug des israelischen Militärs. Zudem kommen hunderte palästinensische Gefangene frei im Gegenzug. Aus Tel Aviv ist unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler zugeschaltet. Vielleicht magst du uns die Szenen der Freilassung heute noch mal schildern, dieses Setting, denn am Ende war das ja auch so eine große Machtdemonstration der Hamas.
Ja, so muss man das verstehen. So war es geplant. Und zwar eine Machtdemonstration nach innen und außen. Man will halt zeigen, man ist stark, man ist da und man ist noch lange nicht besiegt. Die Hamas war da und auch der palästinensische islamische Dschihad, da eine weitere Terrororganisation, die ein paar der Geiseln in ihrer Hand hatte. Die sind gemeinsam aufgetreten mit hunderten bewaffneten Kämpfern. Dazu waren viele, viele Schaulustige. Und es war ein ziemliches Gedrängel, sodass man manchmal ein bisschen Angst haben musste um die Geiseln, die dann durch die Masse geführt wurden. Immer wieder gab es da großes Gedränge. Und das hat wohl viele Leute, viele Geiseln auch tatsächlich verstört. Das war nicht ganz einfach, diese Szenen. Und hinterher hat die israelische Regierung gesagt, solche Szenen will man nicht mehr sehen. Natürlich stört einen diese Machtdemonstration, aber am Ende geht es natürlich auch um das Leben der Geiseln.
Wie empfinden die Israelis diese Szenen? Also die Hamas da mit den Maschinengewehren zu sehen, als ob sie nichts an Kraft eingebüßt haben im Gazastreifen?
Ja, natürlich wird das hier verfolgt. Diese Bilder werden live gestreamt. Das wird auch auf den Plätzen gezeigt, auf denen sich die Angehörigen der Geiseln und ihre Anhänger oder Unterstützer, sagen wir mal, versammeln. Das ist zu sehen und da ist natürlich dann so ein bisschen Hoffen und Bangen und es überwiegt dann die Freude, wenn diese Menschen dann in die Hände des Internationalen Roten Kreuzes kommen, übergeben werden und dann nach Israel gebracht werden. Das alles ist zu sehen und dann gibt es hier auch schon große Freude. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich den Israelis auch, dass das große Kriegsziel im Gazastreifen, nämlich die Zerschlagung der Hamas, längst noch nicht erreicht ist. Die Hamas ist immer noch da, wenn sie solche Bilder produzieren kann. Und da sehen dann natürlich Teile der Regierung, die rechtsextremen Teile der Regierung und ihre Anhänger Bestätigung für ihre Position, dass dieser Deal schlecht ist, dass die Geiseln nicht hätten, dass der Krieg nicht hätte runtergefahren werden sollen, solange die Hamas nicht besiegt ist. Sie wollen so schnell wie möglich, dass der Krieg weitergeht.
Heute sind ja unter anderem 5 thailändische Geiseln in Sicherheit gekommen. Das waren Erntehelfer in Israel. Das hat in der Tat auch Thailand selbst verhandelt. Was war denn das Schicksal der 3 anderen? Was weiß man über die Gefangenschaft, über die Freilassung heute?
Also Abel Yehud ist eine junge Frau, 29, die hat in einem Kibbutz in der Nähe des Gazastreifens gelebt. Viele ihrer Familienmitglieder, 8 insgesamt, wurden verschleppt oder getötet. Also es ist eine sehr stark getroffene Familie. Gadi Moses, der ist ein 80-jähriger Mann, der hat früher Landwirtschaft, ein Agronom war das. Der hat die deutsche Staatsbürgerschaft auch, hat Vorfahren in Hessen. Und dann eine Soldatin, Agam Berger, die war eine dieser sogenannten Beobachtungssoldatinnen, die vor dem Krieg schon gewarnt haben, dass sich im Gazastreifen da etwas zusammenbraut und deren Warnungen ignoriert wurden. Alle 3 sind jetzt frei. Das sind Leute, die hier auf den Straßen ganz präsent waren in vielen Fotos. Man hat Anteil genommen und natürlich gerade bei dem 80-jährigen Gadi Moses haben sich viele gefragt, ob er diese Geiselhaft übersteht. Alle 3 haben es überstanden.
Es sollen ja noch weitere 18 Geiseln freikommen demnächst. Die Familien und Angehörigen wissen aber auch schon, 8 davon sind nicht mehr am Leben. Wie geht es da jetzt weiter?
Das ist ein Plan, der für die 6 Wochen insgesamt der Waffenruhe festgelegt ist. Also jede Woche sollen weitere Geiseln freikommen. Jetzt ist man so ein bisschen außerhalb dieses Plans, weil am Samstag jetzt schon wieder 3 weitere Geiseln freikommen sollen. Die waren quasi außer der Reihe. Aber eigentlich ist das bis Anfang März geplant. Und da muss man mal sehen, ob das Ganze hält bis dahin, ob der Austausch der Geiseln und auch der palästinensischen Gefangenen, gehören ja auch dazu, die freigelassen werden, ob der wirklich so reibungslos abgeht. Das wird sich jetzt tatsächlich an diesem Samstag wieder zeigen. Bisher hat es immer Verzögerungen gegeben oder manchmal wurden sie früher freigelassen. Das sind dann auch Machtspiele, um zu zeigen, wir haben das Verfahren unter Kontrolle. Das machen beide Seiten, muss man so sagen. Auch Israel hat heute die Freilassung der gefangenen Palästinenser verzögert. Also mal sehen, ob es dabei bleibt. Aber bisher läuft es ganz gut und die wichtigste Nachricht ist natürlich, Geiseln kommen frei. Am Ende wird man dann aber auch sehen, dass tatsächlich Leichen übergeben werden, die Geiseln, die es nicht überlebt haben.
Dann erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und Informationen. Live aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hier in den Themen des Tages zu der Freilassung weiterer Geiseln. Israelis, die in den letzten über 480 Tagen von der Hamas gefangen gehalten wurden. So klang es heute in Niedersachsen, in der Landeshauptstadt, in Hannover. Da war ganz schön was los. Nach Angaben der Polizei waren 20.000 Menschen für eine Demo nach Hannover gekommen. Von wegen Weidmanns Heil und Weidmanns Dank. Niedersachsens Jäger sind richtig auf Zinne. Sie wehren sich gegen das neue Jagdgesetz der Rot-Grün-Landesregierung und bekamen da heute von Jägern aus ganz Deutschland die Unterstützung. Was genau der Ärger ist und auch wie Tierschützer aus Hannover reagiert haben, hat unser Reporter Oliver Jürgens beobachtet. Mit ihm konnte ich vorhin sprechen. Worum genau geht es bei diesen Protesten?
Ja, es geht darum, dass die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hat, in das Jagdgesetz eingreifen zu wollen. Da hieß es, dass die Ausbildung von Jagdhunden zum Beispiel an lebenden Tieren verboten werden müsse und das hat die Jägerschaft besonders auf die Palme gebracht. Auch wenn davon heute eigentlich gar nicht mehr die Rede ist, weil SPD und Grüne mit den Jägern mehrfach zusammengesessen haben. Und viele dieser Dinge, die finden sich jetzt gar nicht mehr in dem Eckpunktepapier, das da vor ein paar Tagen rauskam. Aber dieser Prozess, der hat den Jägern einfach zu lang gedauert. Der Präsident der Landesjägerschaft in Niedersachsen hat gesagt, da habe man die Demo nicht mehr absagen können oder wollen. Das wäre alles zu kurzfristig gewesen.
Was sehen die Pläne der rot-grünen Landesregierung denn vor?
Ja, es bleibt erlaubt, Jagdhunde am lebenden Tier auszubilden. Allerdings sollen Totschlagfallen verboten werden und die Jagdhunde dürfen auch nicht mehr in Erdbauten, um dort Füchse zu jagen. Außerdem will die Regierung Alternativen zur Ausbildung des Jagdhundes am lebenden Tier prüfen und bis die gefunden sind, da soll es verpflichtend sein, dass nur noch 3 Enten zur Ausbildung und eine Ente zur Prüfung eingesetzt wird und auch der Einsatz von lebenden Füchsen bei der Ausbildung von Jagdhunden in Fuchsbauten bleibt zunächst erlaubt. Das Ministerium will aber prüfen, ob lebende Füchse nicht durch Dummies ersetzt werden können. Das geschieht etwa in Dänemark. Allerdings sagen die Jäger da, dass sich das in Dänemark überhaupt nicht bewährt habe und diese Dummies bald dort auch nicht mehr produziert würden.
Also dann schauen wir mal auf die Kritik, auf den Wunsch der Jäger.
Ja, die werfen der grünen Ministerin eine ideologische Politik vor, aus der Stadt für den ländlichen Raum, sagen sie, so ähnlich wie damals auch die Landwirte bei ihren Protesten zum Agrardiesel. Alle paar Jahre würde da eine neue Regierung Hand ans Jagdgesetz legen. legen. Und deshalb fordert die Jägerschaft im Prinzip, dass man sie in Ruhe lässt und dass das alles so bleibt, wie es ist. Im Prinzip wirft man der Politik vor, sie weiß gar nicht, worüber sie redet, und die Jäger wissen das eigentlich viel besser.
Ich habe es ja eingangs gesagt, 20.000 sind da heute zusammengekommen. Wie hast du denn die Stimmung bei den Jägern auf der Demonstration erlebt?
Ja, die war schon aufgebracht. Viele sind allerdings auch sehr schlecht informiert, habe ich festgestellt, kennen den aktuellen Sachstand nicht, also dieses neue Eckpunktepapier. Und da hat die Landesjägerschaft, was ich da gesehen habe, auch über Social Media auf Empörung gesetzt und nicht differenziert informiert, um hier möglichst viele Menschen auf die Straße zu bekommen. Und das hat ja nun auch funktioniert.
Du hast das rot-grüne Eckpunktepapier gerade angesprochen für diese Jagdgesetznovelle. Eckpunkte, das ist ja im Grunde dann alles noch nicht richtig festgezurrt, oder? Ist da noch einiges im Fluss, in der Diskussion?
Ja, natürlich, diese Novelle, dieses Eckpunktepapier, die geht jetzt in das ganz normale Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, jetzt werden natürlich auch viele Verbände dazu gehört. Das ist ja normal bei solchen Dingen, auch Tierschutz- und Naturschutzverbände in diesem Fall. Und die werden sicher sagen, was ihnen daran nicht gefällt, eben dass dort in dieser Novelle für sie viel zu wenig Tierschutz steckt.
Kommen wir mal auf die Tierschützer, auf die Naturschützer zu sprechen. Das bewegt ja auch viele, auch die Gegner. Wie lief das heute mit den Gegendemonstrationen?
Also etwa 50 Meter von den Jägerinnen und Jägern, da standen so 150 Tierschützer und Jagdgegner, eine ziemlich heterogene Gruppe. Die einen lehnen die Jagd komplett ab, für die ist das Mord und hat gar nichts mit Tierschutz und Naturschutz zu tun, den die Jägerinnen und Jäger ja für sich reklamieren. Und die anderen, die pochen darauf, dass Rot-Grün den Koalitionsvertrag erfüllt und schärfer in die Jagd eingreift. Die sagen, dass von den Versprechen fast nichts mehr übrig ist, dass die Jägerinnen und Jäger sich fast ja überall durchsetzen konnten bereits. Und deshalb werfen sie der Landesregierung Wortbruch vor.
Aus Hannover. Oliver Jürgens, unser Reporter, über die Großdemonstration von Jägern aus ganz Deutschland, die dort gegen die Jagdgesetznovelle protestiert haben. Und damit enden unsere Themen des Tages für diesen Donnerstag heute, der 30. Januar.